Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Träume ich eigentlich oder bin ich wach? Ist das ein luzider Traum oder bin ich astral unterwegs? Denn nicht alles, was wir in der Nacht erleben, sind nur Träume. Eine, die das ganz genau weiß, ist Svenja Niedergriese. Sie hat mich vor einiger Zeit kontaktiert und gefragt, ob ich eventuell an einem Austausch über luzides Träumen und außerkörperliche Erfahrungen Interesse hätte. Und ich habe sie ganz spontan, ohne sie überhaupt zu kennen, in meinen Podcast eingeladen. Und ich kann sagen, unser Gespräch ist wirklich, wirklich spannend geworden. Herzlich willkommen, liebe Svenja, bei Geistreich am Samstag. Ich bin super gespannt, was uns heute in diesem Gespräch erwartet, was sich so ergibt, weil ich tatsächlich sagen muss, wir kennen uns nicht. Ne? Wir haben weder ein Vorgespräch geführt, noch weiß ich sehr viel über dich, aber ich bin mega gespannt.
Ja, hallo Oliver. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über unser Gespräch. Und ich muss sagen, mich kann man auch nicht kennen, weil ich so noch gar nicht so groß in Erscheinung getreten bin im Internet. Aber ich brenne für das Thema Klarträumen und Astralreisen. Und ich verfolge natürlich dann ganz viel im Internet, so auch dich. Also dich kenne ich schon eine Weile, zumindest von YouTube. Und da war ja dieses legendäre Video zum Thema Träume und Astralreisen. Was sind da die Verbindungen? Gibt es welche? Und da ich durch einen Zufall oder vielleicht auch durch Schicksalsfügung von Kindheit an das Klarträumen mich begleitet, konnte ich eine Menge Forschungsarbeit für mich betreiben, weil für mich war immer interessant zu wissen, woher kann ich sehen, dass das nicht alles Träume sind, weil durch eine schwere Erkrankung 2008 bekam ich Rheuma und noch viele Dinge, die dazu kamen, kam dann das Astralreisen zu mir, ohne dass ich es jetzt gesucht hätte und habe es dann vertieft und habe mich dann halt in dieser Folge gefragt, wie kann ich denn wissen, dass das nicht alles nur in meinem Kopf stattfindet? Und das hat mich immer bewegt und ich habe dann angefangen zu suchen und zu forschen. Und ich würde sagen, heute habe ich doch 7 sehr valide Indizien finden können, wo ich sagen kann, das kann man wirklich sagen, daran kann ich es unterscheiden. Und dass ich es auch wichtig finde, denn ich glaube, wir sind jetzt gerade so am Anfang einer großen Welle von Menschen, die diese weiteren Dimensionen erkunden. Und da finde ich es total wichtig, wenn wir von, also zwei Menschen von gleichen Dingen sprechen, dass wir auch das Gleiche meinen. Sonst wäre das so, wie wenn einer von seiner Wohnung spricht und ich spreche von der ganzen Erde und er sagt immer, ja, das ist so und so groß. Und ich sage, nein, das ist so und so groß. Also dann wären wir ja komplett auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen, wenn dem so wäre. Und ich glaube auch, dass es sehr hilfreich ist zur Orientierung. Also wenn wir gucken, wo in welchen Räumen befinden wir uns hier eigentlich, dann weiß ich auch, wie ich da anders handeln kann, navigieren kann. Und auch dafür, denke ich, könnte es sehr hilfreich sein.
Ja, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil das war jetzt schon so viel Information. Ich muss noch mal so ein bisschen zurückrudern, einfach auch für mein Verständnis. Aber wir machen da gleich weiter, wo du eben aufgehört hast. Zunächst mal vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, warum wir uns nicht kennen, ist ganz einfach, ne? Du hast mich angeschrieben und irgendwie habe ich gedacht, so, ach wie cool, man trifft so selten Menschen, die tatsächlich auch profunde Erfahrungen haben oder sich trauen, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Nicht jeder, der außerkörperliche Erfahrungen oder Astralreisen erlebt, mag das öffentlich machen. Ich höre das immer wieder, auch in meinen Workshops, aber da ist eine Hemmschwelle und ich glaube, eine meiner Missionen ist, diese Hemmschwelle auch so ein bisschen zu durchdringen und das Thema gesellschaftsfähig zu machen, denn wie du schon so schön treffend sagtest, es sind nicht alles Träume, die wir erleben, auch wenn wir vielleicht denken, es sind Träume, nur weil man uns als Kinder erzählt hat, nachts träumst du nur, ne? Da passiert eine Menge mehr. Das erstmal als allererstes. Und dann bin ich aber total neugierig, auch nochmal zurück in deine Geschichte so ein bisschen zu gehen, bevor wir uns im Thema vertiefen. Du hast gesagt, du hast schon von Kind auf Klarträume gehabt. Wie hat sich das für dich dargestellt? Weil ich kann mich zum Beispiel gar nicht so dran erinnern, als Kind bewusst geträumt zu haben.
Also das kann ich mich tatsächlich sehr gut, weil das sehr dramatisch war. Und zwar würde ich sagen, war ich schon immer so ein bisschen das eigenartige Kind. Das hab ich immer sehr zu spüren bekommen in meinem Umfeld, weil ich Fragen gestellt habe, die keiner gestellt hat, weil ich Dinge gesehen habe, die keiner gesehen hat. Also ich sehe zum Beispiel um die Menschen und Wesen herum so einen hellen Schimmer. Also ich würde sagen, das ist die Ätherschicht. Manchmal auch die zweite Schicht, die Aura. Ich habe so Eingebungen, dass ich Dinge einfach weiß oder vorhersehen kann manchmal. Und daher habe ich schon immer gemerkt, da ist mehr als nur diese 3D-Welt. Und als ich dann Grundschulkind war, das weiß ich noch ganz genau, weil ich da diese Kindertapete vor Augen habe, wo ich auch dran rumgekritzelt habe, dass ich sehr viele Albträume hatte. Heute weiß ich, das waren Erinnerungen an frühere Leben oder parallele Leben eigentlich, richtig gesagt. Und da ging es immer viel um Verfolgung, um Tod, um ermordet werden. Und das hat mich so erschreckt, dass ich als Kind dachte, jetzt kann ich nie wieder schlafen gehen, das geht so nicht. Aber das klappt ja nicht. Also spätestens ab der dritten Nacht merkt man, das funktioniert nicht. Und ich weiß noch, wie ich im Bett lag und dachte, aber das ist doch alles nur in deinem Kopf. Da musst du doch keine Angst haben. Und im nächsten Albtraum, weiß ich noch, ich hatte wieder welche, die mich verfolgten mit Schwertern. Dann habe ich mich auf den Boden geworfen und geschrien, das ist nicht echt, ich will aufwachen. Und dann bin ich direkt aufgewacht. Und dann war wie so ein Icebreaker, ich habe gemerkt, ich kann das steuern. Und mit diesem Steuern des Aufwachens kam dann, ja, dann kann ich ja auch wegfliegen oder den wegzaubern oder sonstige Dinge tun und habe das dann sehr, sehr weit entwickelt, bis ich so 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 war. Da hatte ich so meine, würde ich sagen, depressive Phase, weil ich irgendwie meinen Platz in dieser Welt nicht so richtig finden konnte mit meinem So-Sein. Und dann habe ich mir praktisch ganze Traumwelten gebaut. Also ich habe Figuren aus Filmen zu meinen Freunden gemacht. Ich habe jede Nacht mit ihnen geträumt. Nun muss ich sagen, ich erinnere mich immer an meine Träume. Das ist nichts, was ich üben musste, sondern es ist immer bei mir. Ich wache auf und ich weiß, wo ich gewesen bin. Daher war dann, glaube ich, der letzte Schritt zum luziden Träumen gar nicht so weit für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich so ein bisschen darin verliere. Also es war so ein Weg, erstmal wieder davon loszulassen, weil ich musste, glaube ich, erstmal richtig hier im Leben ankommen. Ich würde es heute meine Selbstliebereise nennen. Da ging es dann darum, erstmal mich, meinen Körper, mein So-Sein komplett anzunehmen und auch in dem, was ich tue, in meinem Beruf, meiner Berufung. Ich arbeite mit Jugendlichen und Kindern und jungen Erwachsenen im Jugendzentrum, habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin NLP-Mastercoach und ich bin immer tiefer praktisch in den Kaninchenbau gesunken. Was ist eigentlich das, was das Innerste der Welt zusammenhält und was ist eigentlich der Mensch und warum ist der Mensch, wie er ist? Und dann kann man sagen, es war vielleicht nicht so schön, als dann das Rheuma zu mir kam, aber dadurch ist ja dann das Astralreisen zu mir gekommen. Also bin ich total dankbar, weil ich dann gesehen habe, dass, was ich da träume, habe ich lange für so mein privates Disneyland gehalten, so nach dem Motto, das ist ja nicht viel wert. Und jetzt verstehe ich erst, dass es überhaupt erst die Eingangspforte ist zu größeren Welten und was das bedeutet. Das muss ich dir und den Zuschauern, glaube ich, gar nicht erzählen. Was da möglich ist.
Natürlich. Ne? Also viele, gerade jetzt im Podcast, ne, ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die zwar davon gehört haben irgendwo, ne, und hier geht es ja nicht nur exklusiv um Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrungen, wir haben ja ein breites Themengebiet, aber selbst für mich ist das immer wieder interessant, ne, weil die zu hören von jemand anderem, wie nimmt eine andere Person wahr? Nun, wie ist der Weg gewesen? Weil jeder Weg ist individuell und auch diese Erkenntnisse dahinter. Ich glaube, wenn ich nicht diese ganzen Referenzpunkte gehabt hätte im Laufe meines Lebens, wie Robert Monroe oder William Buhlmann oder auch Jürgen Ziewe, ne, das sind unglaubliche Unterstützungen gewesen, dieses Gefühl, ich habe da einen Ansprechpartner oder zumindest kann ich mich in deren Umfeld erkundigen, ne, von Menschen, die sehr viel Ahnung haben, weil ich einfach vieles gar nicht für mich einzuordnen wusste alleine.
Da stimme ich dir zu. Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich und daher ist es immer spannend, sich zu unterhalten, weil dann immer noch so ein Puzzleteil dazukommt. Und was ich besonders spannend finde an denen, die du gerade aufgezählt hast, immer wenn ich dann zugehört habe, habe ich gedacht, das ist ja ein Ding, das ist ja genau so, wie ich es wahrgenommen habe. Das ist ja genau das. Und weil ich muss sagen, mein Einstieg war erstmal nicht so, dass ich da direkt so, ha, das gibt es, ja klar, sondern ich habe 2008 mit dem Rheumaschub gedacht, es muss doch einen Weg geben über das Unterbewusstsein, über luzides Träumen, meinem Körper zu sagen, bitte, liebes Immunsystem, hör doch auf, ne, uns anzugreifen, das schädigt uns doch. Also ich wollte raus aus dem Rheuma und habe dann eigentlich nur mal bei YouTube geguckt, was gibt's eigentlich dazu. Und da gab es wirklich noch nicht so viel 2008, das war wirklich sehr wenig. Und da gab es von Crop FM oder so ein Interview mit Leuten, die über das luzide Träumen gesprochen haben, aber auch über das Astralreisen. Und die haben dann von Phänomenen gesprochen, wo ich direkt wusste, das kenne ich. Das habe ich erlebt, ganz oft als Kind. Zum Beispiel so dieses, man fällt in den Körper hinein und wacht dann auf. oder man ist schon wach währenddessen oder ich dehne mich aus und der Raum wird ganz, ganz eng und klein oder ich schrumpfe in mir zusammen und der Raum wirkt riesen, riesengroß wie eine Kathedrale oder ich habe das Gefühl, diese Raumzeitgefüge sind wie Teer. Die haben eine Konsistenz, die ich fühlen kann innerlich. Und das hat mich, also ich fand das immer sehr unangenehm, habe das aber als Traum abgetan, weil ich keine Worte dafür hatte als Kind. Und dann beschreiben die genau diese Zustände und ich denke, das ist so speziell, das kann man sich nicht ausdenken. Also muss das ja wahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann erforsche ich das und habe dann einfach ein Buch mir gekauft. Das war zum Glück Out of Body von William Buhlmann und für mich immer noch eins der wichtigsten und besten Bücher zum Einstieg, weil da einfach alles so klar erklärt wird. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen faul. Ich habe dann gedacht, okay, mach einfach mal eine Affirmation beim Einschlafen. Das habe ich so 10 Tage gemacht, nicht so regelmäßig. Und dann ist genau alles passiert, wie im Buch beschrieben, ne? Die Geräusche, die Vibrationen, das Hinaustreten, das den Körper da liegen sehen und zu wissen, okay, das ist kein Traum. Das ist keine Einbildung, das ist echt. Das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie vorstelle, sondern das ist richtig, richtig echt. Und ich weiß noch, wie ich meinen Körper dann, mein Körper nicht, mein Freund geweckt habe und gesagt habe, boah, das ist echt, das ist, also wenn das so aufregend ist, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen kann. Weil es wirklich mich von den Socken gehauen hat. Und ich habe ja wirklich eine Menge schon erlebt in meinen Klarträumen. Und heute würde ich auch sagen, da waren durchaus auch schon astrale Reisen drunter, nur ich konnte es halt nicht auseinanderhalten. Das ist halt alles außerhalb der Realitätsebene hier gewesen. Und ja, und dann habe ich es weiter erforscht. Dann habe ich immer weiter geübt und geübt und geübt. Und es ist nicht so, dass ich es jede Nacht kann. Manchmal können auch einen Monat dazwischen liegen.
Ja.
Aber ich würde sagen, im Schnitt habe ich so zwischen 7 oder 15, 18 im Jahr. Also es ist nicht viel. Ich würde gern mehr haben, um mehr forschen zu können. Aber das ist auch eins meiner Forschungsfragen. Wieso geht es eigentlich nicht jede Nacht? Was ist eigentlich das Thema?
Ich finde das auch faszinierend. Also ich muss das oder kann das nur bestätigen. Ich habe Phasen, da fällt mir das extrem leicht. Nur bei mein Hintergrund ist ja, ich habe mir das schwerlichst erarbeitet. Ne, aber ich weiß heute auch natürlich, warum der Weg so beschwerlich sein musste, weil ich sonst nicht in der Lage wäre, andere auf ihrem Weg adäquat zu unterstützen. Ne, diese Arbeit könnte ich gar nicht ausüben, wenn das für mich so leicht gefallen oder leicht gegangen wäre. Aber ich bin auch heute nicht da. Und ich muss auch sagen, es gibt ja auch im Internet, ne, gibt's ja einige Leute, die sagen so, ja, mach nur dies und dann hast du eine Astralreise oder hör dir diese Frequenz an und schon bist du draußen. Ich garantiere dir das in 7 Schritten. Wenn jemand so um die Ecke kommt, ne, dann ist das für mich eine riesen Red Flag. Ne, aber einfach nur, ja. Weil meine persönliche Erfahrung spiegelt das in keinster Weise wider und es macht auch Sinn, ne, weil wir gehen durch Zyklen jeden Monat, Männer wie Frauen auch, ne, auf eine andere Art und Weise. Wir haben unterschiedliche Hormonausschüttungen, wir haben unterschiedliche Lebenssituationen, Stresslevel, Beziehungen, ne, und ich glaube, da spielen sehr viele Komponenten eine Rolle, bis dann so die optimalen Phasen einfach mal da sind. Ne, und alles ist plötzlich stimmig und es fließt und es scheint sehr leicht zu sein und dann kommt plötzlich wieder so eine Sperre. Ich habe schon eine ganze Woche am Monroe-Institut gesessen und habe nichts ist passiert. Also augenscheinlich nichts ist passiert und habe gedacht, also als Teilnehmer, jetzt nicht als Trainer, und habe gedacht, jetzt habe ich das ganze Geld bezahlt, weil ich muss natürlich auch bezahlen dort und nichts passiert, so gar nichts. Natürlich, wenn ich heute zurückblicke und auch durch meine Notizen gehe, auch wenn es wenige sind, da ist immer was passiert irgendwo. Aber es ist dann manchmal schwierig, wenn wir ins Mangelbewusstsein kommen, der Frust kommt auf, ne, dann weiß ich auch für mich, so, es hat jetzt keinen Sinn. Jetzt machst du einfach mal Pause. Aber ich mache die Affirmation jeden Abend, auch die von William Buhlmann. Das ist mein Einschlafritual. Es ist für mich wie immer nochmal auf den Enter-Knopf drücken. Ich programmiere und drücke auf den Enter-Knopf ohne Anspruch. Ich habe jetzt eine bewusste außerkörperliche Erfahrung. Und habe noch so ein kleines Energiearbeit-Ritual, einfach um die Möglichkeit zu schaffen, gedanklich und auch energetisch. Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine Praxis, eine Routine. Aber du sagtest ja auch, mit der Affirmation hat bei dir tatsächlich auch was bewirkt, ne?
Genau, aber nicht lange. Also es ist auch interessant mit den Techniken. Ich habe das Gefühl, die nutzen sich so ab. Oder vielleicht hat das auch mit den inneren Glaubenssatzsystemen zu tun, dass man dann daran anfängt zu zweifeln. Aber es ist genau wie du sagst. Ich nehme das bei mir auch wahr. Ich hatte ja schon über 100 Erfahrungen. Und wenn ich dann Technik XY höre, mit der es sofort geht und es klappt nicht, dann denke ich immer so, ich habe es ja erfahren. Ich weiß, dass es geht. Und wenn das nicht klappt, dann scheint es nicht die Technik zu sein. Und ich glaube auch, es hat was mit der eigenen Frequenz zu tun. Und wie du sagtest, wir sind mit so vielen Dingen am Tag beschäftigt. Man ist nicht immer im optimalen Zustand. Und die, sage ich mal, geistig-energetische Hygiene, ähnlich wie Zähneputzen, das mache ich auch. Ich habe jeden Tag eine halbe Stunde, wo ich kurz meditiere, kurz Yoga mache, kurz in die Stille gehe, um einfach mich wieder neu auszurichten, weil das im Alltag und auch die eigenen Themen, die man immer hat, einen auch immer wieder von hier nach dort ziehen und auch die Energie auch verändern. Daher bin ich nicht immer komplett identifiziert von meinen Dramen oder von meinen Schmerzräumen oder von was auch immer gerade Stress macht. Und ich glaube, für diese Reisefähigkeit muss man wirklich alle Leinen loslassen können. Und das haben wir halt alle noch nicht. Da sind wir noch am Üben. Und ich finde, das klingt jetzt nicht so spektakulär und so sensationell, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, das kommt der Wahrheit am nächsten, dass wir da wirklich auch auf uns schauen dürfen, zu gucken, was brauche ich jetzt gerade, um da mich frei zu machen. Und dass das eben eine Übungspraxis ist, die man ein Leben lang, glaube ich, tun darf.
Genau, und gerade persönliche Hygiene, ne, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, diese Vorbereitung, dieses kontinuierliche Konditionieren und sich in die Möglichkeit begeben. Und dazu gehört eben auch energetische Hygiene. Eigentlich die Hygiene, ich sage immer die Hygiene für alle Körper. Ne, das sind ja alles Energiekörper am Ende. Und ich bin auch überzeugt, dass der physische Körper eine gewisse, oder nicht eine gewisse, sondern eine tragende Rolle in dieser ganzen Außerkörperlichkeit auch spielt. Und deshalb dürfen wir das Multidimensionale selbst auch in all seinen Facetten betrachten in dieser persönlichen Hygiene.
Genau, es hängt alles zusammen, es ist nichts isoliert voneinander. Und daher, genau, es ist alles zu betrachten und wichtig zu nehmen an der Stelle, das sehe ich genauso, ja.
Ja, du hast vorhin ganz am Anfang in deinem wunderbaren Redefluss eine Zahl genannt, die Zahl 7 Punkte, wie du, ich glaube, es ging um die Unterschiede zwischen luziden Träumen und Astralreisen. Vielleicht, also meine Frage an dich, weil ich weiß nicht, ob das eine allgemeingültige Definition ist, aber so stellt es sich für mich dar, dass ein luzider Traum, das so ein Merkmal bei mir ist, das heißt, es ist gar nicht ein Merkmal, weil ich erkenne das in dem Moment unter Umständen gar nicht, aber es ist in der Analytik der Erfahrung dann wichtig. Ein luzider Traum definiert sich für mich findet einem Raum statt, der von meinem Unterbewusstsein kreiert ist. Das ist eine individuelle Realität, keine Konsensrealität.
Genau.
Das
ist einer der wesentlichen Unterschiede, genau,
okay.
Ja, für mich auch.
Gut, da sind wir schon auf einer Wellenlänge. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir über das Gleiche reden. Ne? Und für diejenigen, die nicht wissen, was eine Konsensrealität und eine individuelle Realität ist, wir schaffen uns ja unseren Raum, das heißt auch hier in der physischen Welt, wir leben ja ein sehr begrenztes Dasein, auch wenn wir auf Bildern, über Medien hören, ne, da ist Neuseeland, da ist Afrika. Unser Schaffensraum ist relativ schmal, in dem wir uns bewegen und wir haben keine Überprüfungsmöglichkeit, was im Raum nebenan passiert. Ist das überhaupt noch Teil meiner Realität oder nicht? Ne? Also hier jetzt, wo ich bin mit Svenja, wir schaffen uns unseren eigenen Raum, da ist auch niemand anders drin, außer vielleicht ein paar Geistwesen, aber es ist auch eine, ja, in gewisser Weise schon eine Konsensrealität, weil wir beide hier kreieren in diesem Moment. Aber wenn jetzt nur einer von uns hier wäre, dann wäre das auch eine sehr individuelle Realität, die für den Moment entsteht. Und die sich erst wieder öffnet, wenn ich andere einlade, Menschen, Tiere, was auch immer, in dieses Feld. Und so nehme ich das bei luziden Träumen auch wahr, nur dass ich da nicht bewusst kreiere, dieses Umfeld, was sich dort zeigt, sondern das scheint für mich schon irgendwo, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee, wo kommt das her? Wo kommt dieser Raum her, der plötzlich da ist, wenn ich bewusst werde im Traum? Und ich nehme ja wahr, das sind ja teilweise oder sehr konkrete Sachen. Für mich manchmal so ein bisschen Comic, so eine meiner Beobachtungen, die ich mache. Ein luzider Traum stellt sich für mich immer so ein bisschen comichaft dar.
Weil es ein bisschen absurd ist manchmal.
Ja, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass jetzt Donald Duck und Mickey Mouse rumlaufen, sondern es ist eher die farbliche Gestaltung und es ist die Art und Weise, wie die Dinge einfach auch sich aneinander fügen. Ich finde es schwer zu beschreiben, aber es ist so wie so ein, fast so ein bisschen cartoonartig.
Ja, also ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen zu dem Punkt, unser gemeinsamer Raum. Du könntest ja oder ich könnte jetzt auch heute Nacht im luziden Traum von dir träumen. Ich könnte sagen, ich will mit dem Oliver sprechen. dann wäre das aber das, was mein Unterbewusstsein sich von dir abgespeichert hat. Meine Meinungen über dich, meine Glaubenssätze, und dann würdest du genau dementsprechend so erscheinen und dich verhalten. Das wäre aber nicht der wirkliche Oliver. Wenn ich in der Astralebene dich aufsuche, da kann ich davon ausgehen, dass ich dem wirklichen Oliver-Bewusstsein begegne. Und das, was du mir dann zu sagen hast, könnte eine ganz andere Qualität haben. Und da haben wir schon einen ganz wesentlichen Punkt, warum ich wichtig finde, zu gucken, in welchem Raum bin ich jetzt eigentlich. Denn genau, ich würde sagen, der Traum ist mein inneres Universum. Das ist der Ort, wo ich tagträume, das ist der Ort, wo ich Projekte plane, das ist der Ort, wo ich meditiere, und das ist auch der Ort, wo ich träume. Und alles, was mich ausmacht, bis hin zu meinen niedersten und höchsten Schichten, können dort auftauchen. In den meisten Fällen habe ich den Eindruck, dass es wie eine Art Verarbeitung des Alltages ist, eine psychologische Verarbeitung. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass meine höheren Führungen sich da auch einmischen und solche Art Test- und Übungsträume einstreuen, wo geguckt wird, wie geht sie mit diesem Thema um, um mir eine Gelegenheit zum Wachsen zu geben. So kann es auch passieren, dass man immer wiederholende Träume hat zum Beispiel. Ich habe aber auch schon Träume gehabt, wo ich von Dingen geträumt habe, die dann so passiert sind. Da zeigt sich eine gewisse Fähigkeit des Hellwissens, die sich dort eben auch zeigen kann. Das weiß man aber leider nicht im Traum. Das weiß man erst, wenn es dann geschieht, weil dann weiß man, oh, das hatte ich ja erst kürzlich in meinem Traum. Und dann erkenne ich, dass ich das bereits vorher schon gewusst habe. Oder was ich ganz selten hatte, zweimal erst, dass ich erzähle Freunden immer von meinen Träumen, wenn ich von ihnen geträumt habe, und sage, hey, ich habe von dir das und das geträumt. Und dann sagten in diesen zwei Fällen die Leute, ja, ich habe dich auch gesehen. Und dann haben die den Traum erzählt aus der Perspektive des Zuschauenden. Und ich habe sie gar nicht mal in dem einen Traum gar nicht mal wahrgenommen. Das war irgendein Traum, den ich sehr besonders fand. Und meine Freundin war wohl zugegen und hat den beobachtet. Und ich habe sie noch nicht mal in dem Traum gesehen. Also daher weiß ich, dass wir uns im Bewusstsein auch auf der Traumebene begegnen können. Und ich würde sagen, dass alle Ebenen sowieso einander durchdringen. Das ist so ein bisschen wie jetzt hier in diesem Raum haben wir das sichtbare Licht von Rot bis Violett, aber Infrarot und Ultraviolett können wir nicht sehen, aber wir sind ja trotzdem in diesem Raum. Das heißt, alle Räume sind gleichzeitig vorhanden, nur frequenziell auf anderen Ebenen zu finden. Und wenn ich mein Bewusstsein darauf einschwinge, weil ich die Schwingung halten kann auf dem gleichen Resonanzfeld, dann kann ich das wahrnehmen, was da ist. Und darum geht es eigentlich, diese Navigation zu üben. Und da bin ich auch immer noch wirklich am Üben. Das ist gar nicht so einfach. Aber deswegen kann es sein, dass man übergangslos von der Traumebene zum Beispiel auf die Astralebene wechseln kann. Ich habe mir irgendwann mal solche sehr drastischen Tricks überlegt, um mein Glaubenssystem zu überlisten. Ich weiß, Jürgen Ziewe, der macht das einfach, indem der immer luzider und luzider wird und sich immer mehr konzentriert auf einen Gegenstand. Ich würde mir dann immer einreden, naja, vielleicht bin ich noch im Traum. Deswegen mache ich also was Drastisches. Ich lege die Hände so auf meinen Körper und lasse mich nach hinten auf den Rücken fallen mit der Absicht durch die Traumebene auf die Astralebene. Und dann, bumm, bin ich meistens neben meinem Bett oder eben in einer anderen Umgebung.
Das ist jetzt interessant, weil ich habe gerade, glaube ich, ich habe gestern Folgen aufgenommen für meine Fragen-Antwort-Sendung am Mittwoch. Und da war dieses Thema auch, und da habe ich beschrieben, wie das für mich nicht funktioniert mit dem nach hinten fallen. Ich höre das häufiger mal von Leuten, aber ich habe es auch probiert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht so ein geübter luzider Träumer. Für mich ist das luzide Träumen eigentlich erst nach den klassischen außerkörperlichen Erfahrungen ein Thema geworden. Ich konnte das vorher, konnte da gar nichts mit anfangen. Aber ich nutze das gerne auch zum Probieren, und weil es einfach auch super cool ist, luzide zu träumen. Das macht einfach enorm viel Spaß. Aber dieses nach hinten fallen funktioniert für mich nicht. Der einzige Weg, den ich gefunden habe, ist der, dass ich tatsächlich Schritt für Schritt in eine ganz bewusst in meine Wachheit gehe, ohne den Körper dabei anzusprechen, sondern es ist eher, ich weiß, ich träume, ich bin mir 100% bewusst, ich träume. Wenn ich mich jetzt in die Wachheit begebe, dann kann ich diesen Switch machen. Und als ich dir jetzt eben gerade zugehört habe, ist mir aber sehr deutlich klar geworden, am Ende ist es ja gar nicht die Technik unbedingt, die im Vordergrund steht, sondern es ist die Absicht, ne, die du fasst, ne, und die einfach tief greift in dem Moment. Ich muss es nochmal probieren unter dem Aspekt.
Das du kannst ich jetzt eigentlich wirklich spannend. jeden Trick nehmen. Du kannst auch sagen, ich schnipse in die Finger oder ich drehe mich um meine Achse oder ich erschaffe eine rote Tür, was aber für fortgeschrittene luzide Träumer eher was wäre. Also es gibt alle Wege. Du kannst selber entscheiden, welchen du wählst. und einfach nach dem, was funktioniert, ne? Also deswegen, da gibt's nicht die eine Technik, sondern man kann da sehr kreativ sein. Ich rate halt nur von so Visualisierungstechniken ab, weil da muss man schon sehr gut im Erschaffen von Welten in luziden Träumen sein und das kann dann frustrierend sein. Ich habe es auch schon mal versucht mit Hochfliegen, aber dann bin ich immer nur in weiteren Träumen gelandet.
Ja,
hat bei mir leider auch nicht
funktioniert. Das ist bei mir auch so. Das funktioniert nicht. Das scheint so ein bisschen, obwohl ich für mich also das auch so betrachte inzwischen, ich habe das Gefühl, diese Astralwelt ist ja aus unendlich vielen Dimensionen zusammengesetzt und verschachtelt. Und für mich ist irgendwie deutlich geworden, dass auch das Träumen Teil dieser Astralwelt ist oder dass ich über den Astralkörper wahrnehme in einem luziden Traum. Nur eben nicht in einer Konsensrealität, sondern in der von mir geschaffenen Realität. Und die hat dann auch zwar keine Grenzen insofern, dass ich kann ja alles machen im luziden Traum. Es ist ja eine große Simulation, die mir erlaubt, jeder zu sein, der ich will, alles zu tun, was ich möchte. Ich kann mich ausprobieren, ich kann fliegen, ich kann schwimmen, ich kann auf einer Bühne vor 10.000 Leuten stehen und denken, ich bin Sting. Na, das funktioniert auch. Aber ich komme nicht aus dieser Realität heraus, ohne wirklich eine ganz bewusste Absicht zu treffen. Anders, wenn ich jetzt in einer außerkörperlichen Erfahrung bin, also klassisch erstmal astral unterwegs, kann ich meine Frequenz bewusst verändern. Ne, und das, da weiß ich einfach, wie es geht. Das habe ich im Laufe der Zeit für mich gelernt, um so von einer, ich nenne es jetzt mal Schachtel, in eine andere zu kommen oder vielleicht auch sogar bis in den Mentalkörper und dann mich in den Gefilden aufhalte.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe astrale Erfahrungen, da habe ich gar keinen Körper, da bin ich nur Bewusstsein. Und ich habe mal einmal ein Experiment gemacht, da habe ich dieses klares Bewusstsein oder höheres Bewusstsein jetzt immer weiter gesagt und geguckt, was hat sich verändert. Und erst haben sich die Farben, waren brillanter, waren leuchtender und irgendwann haben sich die Formen aufgelöst. Und irgendwann war ich auf einer Ebene, da gab es nur noch wie so fließende Energiestränge in so einem schwarzen Nirgendwo. Und das passiert in Träumen nicht. Also das bleibt halt meine innere Fantasiewelt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und da, also da habe ich immer einen Körper. Und da bin ich auch meistens ich in irgendeiner Weise, aber in der Astralebene, da kann es auch sein, dass ich halt komplett körperlos bin. Und das fand ich übrigens sehr seltsam. Ein sehr seltsames Gefühl, finde ich.
Wobei diese Körperlosigkeit, und ich bin nicht sicher, ich definiere das nur für mich dann so oder versuche mir das so zu erklären, weil ich mich dann auch angefangen habe, mit der Theosophie zu beschäftigen in meinen Erforschungen. Ich weiß nicht, ob du Kurt Leland kennst.
Nein.
Also ganz, ganz fantastischer Mensch. A. B. hat der zwei ganz, ganz wertvolle Bücher geschrieben. Die sind leider nur im Englischen erschienen, aber das sind für mich die beiden wichtigsten Bücher überhaupt. Und ich habe mir sehr viel in meiner Arbeit davon auch übernommen. Das eine heißt Otherwhere, wo er seinen Weg in die Außerkörperlichkeit beschreibt und so seine Erfahrungen. Und das andere ist The Multidimensional Human. Nicht wie Jürgen Ziewe, The Multidimensional Man, sondern Human. Mhm. Und da, also das ist nicht einfach zu lesen, aber es bringt theosophische Aspekte mit rein, die für mich sehr wertvoll waren, um von der Monroe-Landkarte so ein bisschen wegzukommen. Ich weiß nicht, ob du dich hier mit den Fokus-Leveln nach Monroe auseinandergesetzt hast. Mir hat das anfangs sehr geholfen. Das sind Punkte auf der Landkarte der unterschiedlichen Welten, Astral- und Mentalwelten. Aber ich habe es auch immer so ein bisschen als Einschränkung angesehen, ne? Weil in den Beschreibungen von Monroe und so, wie es mir auch dort vermittelt wurde oder beziehungsweise so, wie ich es vielleicht empfangen habe, ist vielleicht korrekter gesagt, waren da Grenzen, wo ich dann später keine mehr gesehen habe. Ne? Und diese Foki sind nicht so strikt voneinander getrennt, wie das die Methode vielleicht einfach auf in sich zeigt. Ne? Und ich glaube, jede Methode hat, da kommt man irgendwo an einen Punkt, wo man sie sprengen muss oder wo man da raus muss, weil es kein Wachstum mehr bietet.
Ja, und wir Menschen, wir haben gerne diese Kästchen, um Dinge zu verstehen. Und ich finde die auch für eine Wegstrecke sehr hilfreich. Aber ich habe tatsächlich mit den Fokus-Leveln nie so gearbeitet. Ich habe die gelesen und habe kurz gedacht, ah ja, das kenne ich. Wahrscheinlich, weil es ist eine Beschreibung. Wer weiß, was das noch meinen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich wollte auch lieber frei erkunden, was da auf mich wartet. Und ich differenziere es jetzt gerade so ein bisschen mehr an meinen Körpern. Und da hattest du auch eine Folge zu, die sich eins zu eins mit meiner Erfahrung gedeckt hat, wie du die Körper benannt hast, weil so nehme ich das auch wahr. Und da kann ich eher sehen, in welchem Frequenzbereich bin ich denn da gerade. Und daran kann ich es vielleicht noch am ehesten für mich unterscheiden. Bin aber auch immer offen, was Neues zu lernen, weil ich weiß, das ist der Anfang der Reise und ich kann noch gar nicht alles wissen und alles verstehen. Deswegen bleibe ich auch immer offen für neue Ideen.
Ja, werden wir auch nie, ne? Jedenfalls nicht aus unserer menschlichen limitierten Perspektive. Aber ich fand die Körper eben auch schon immer spannend. Ich konnte viele Jahre noch nichts damit anfangen. Und irgendwann hat es dann plötzlich Klick gemacht und ich habe gemerkt, so okay, das ist jetzt erstmal wieder ein neuer Impuls. Und Kurt Leland hat das eben sehr schön miteinander verbunden. Der ist ja vertraut, auch mit Monroes Arbeit, weil er mit Monroe auch seinerzeit im Labor gearbeitet hat, über einen gewissen Zeitraum, und ist aber eigentlich in seinem Herzen Theosoph auch, ne, und bringt diese Energiekörper damit rein. Und es hat sich für mich einfach dann irgendwann stimmiger angefühlt als die Fokus-Level. Und heute nutze ich die mehr als Referenzpunkt. Aber auch immer mit dem Wissen, es ist eine Analogie letztendlich. Ja, wir dürfen dem nie zu viel Gewicht geben, weil wir uns sonst selbst wieder einschränken.
Wenn du magst, führe ich jetzt mal vor, ich schaue mal auf meinen Zettel, damit ich nichts vergesse. Genau, also die Umgebung ist erstmal im Traum für mich fluider. Das heißt, die spricht sehr stark auf Emotionen, Gedanken an und ist sehr, sehr beweglich. Ich habe mich mal in meinem Traum still hingesetzt. Das geht gar nicht, da passieren immer neue Dinge oder man wechselt Räume und solche Dinge. Auf der Astralebene kann ich eine Stunde irgendwo sitzen und mir einen Baum angucken und es passiert rein gar nichts, weil die Umgebungen stabiler sind. Ich nehme an, das hat was auch mit diesen gruppenkonsensbasierten Umgebungen zu tun, die mehrere Wesen erschaffen haben. Deshalb scheinen die mir stabiler zu sein. Ja, und zweiten Punkt habe ich, ich will noch zurückkommen zu dem Gestalten. Ich habe den Eindruck, ich kann im Traum alles, wenn ich richtig gut drauf bin, kann ich alles gestalten. Die gesamte Szenerie, die ganzen Figuren, was die machen sollen. Das ist auf der Astralebene nicht so. Da tun die Figuren nicht, was ich gerne möchte, was sie machen sollen, weil es ja halt eigenständige Bewusstseine sind. Und ich kann auch gruppenbasierte Umgebungen nicht so gestalten, wie ich das gerne hätte, weil da natürlich eine große Energie, die geformt hat und die stabiler ist. Das ist für mich auch einer der wesentlichen Unterschiede. Dann habe ich mich mal gefragt, woher stammen eigentlich dann die Gedankenformen? Und da habe ich einfach einen Test gemacht, den habe ich, glaube ich, sogar auch von William Buhlmann. Und zwar habe ich in dem Zustand gesagt, alle meine Gedankenformen lösen sich jetzt auf. Und dann hat sich in dem Setting haben sich ein paar Menschen aufgelöst, aber die ganze Umgebung ist geblieben. Und dann wusste ich, okay, das scheint wohl hier kein Traum mehr zu sein, sondern eine astrale Umgebung. In meinem Traum würde alles verschwinden. Und es gibt auch noch einen Test, den man machen kann, den habe ich von Carlos Castaneda. Und zwar hat er gesagt, du kannst dir ganz leicht auf der Traumebene die ganze Aura, die Energie von den Wesen und von den Gegenständen angucken, weil deine Hellsinne offen sind. Das finde ich übrigens sehr schön. Das ist auf der Astralebene genauso wie im Traum, dass unsere Hellsinne leichter geöffnet sind. Und dort habe ich dann festgestellt, alles, was von mir ist, hat alles die gleiche Farbe. Und Besucher, die es durchaus gibt in Träumen, die gucken schon mal, wie weit wir entwickelt sind, haben da eine andere Farbe. Auf der astralen Ebene haben die alle unterschiedliche Farben in ihren Auren, weil die natürlich alle ihre eigenen Prozesse haben. Daran kann man es auch sehr schön unterscheiden. Dann habe ich mal geguckt, wie bewusst ist eigentlich eine Person? Da sind wir bei Punkt 4 auf meiner Liste. Und zwar, wenn ich eine Klartraumfigur anspreche, sag mal, weißt du eigentlich, du bist eine Figur in meinem Traum? Dann sagt die Figur, was? Und macht ihre Sachen weiter. Wenn ich auf der Astralebene jemanden anspreche, dann kann der mir durchaus sagen, nein, ich bin verstorben oder ich bin gerade selbst ein Besucher oder ich mache gerade dieses und jenes. Also die wissen schon, wer sie sind und wo sie sind. Es gibt natürlich Ausnahmen von Menschen, die sehr plötzlich verstorben sind oder deren Energieniveau so niedrig ist, dass sie wie so eine Art Trauma sind und nicht ganz voll bewusst sind. Aber die meisten, die man ansprechen kann, die wissen schon, wer sie sind. Und das ist im Traum nicht so. Punkt 5 wäre für mich, wie es ist, weichen die Inhalte oder das Körperempfinden von allen Bekannten ab. Also wenn ich zum Beispiel in Ebenen bin, wo nichts mehr ist außer Energieschwingung, da habe ich schon den Eindruck, das kann ich mir gar nicht ausdenken. Also ich habe noch nie eine Erfahrung von sowas gemacht. Wie soll das in einem Traum, also in meinen Träumen, selbst wenn sie fantastisch sind oder sehr sehr absurd sind, sind es immer Dinge, die ich kenne. Da ist ein Haus, ein Auto, ein Baum, eine Straße oder ein Fluss und vielleicht sind da rosafarbene Delfine, aber ich kenne Delfine, ja. Aber ich war in Zuständen auf astralen Ebenen, da kann ich dir nicht mal sagen, wie ich das in Worte greifen soll, weil das Zustände sind, die ich noch nie erfahren habe. Und wie dieses Körperempfinden, keinen Körper mehr zu haben zum Beispiel. Ich bin nur ein Wahrnehmungsfeld. Ich habe keine Gliedmaßen. Sorry, das macht das immer, ne? ja, und das ist für mich auch ein großer Unterschied in Bezug auf das Träumen. Wie echt fühlen sich die Erfahrungen an? Also wenn ich auf der Astralebene bin, kann ich bis auf die atomare Ebene zoomen und wirklich sehen, was da so auf der Ebene passiert. Oder ich kann Dinge, die hunderte Kilometer entfernt sind, plötzlich sehen. Oder ich habe einmal beim Eintritt in eine astrale Ebene, habe ich nicht gut gesehen und sah klares Sehen sofort. Und was entsteht? Ich bekomme ein Bild von einem vergangenen Leben von mir und meinem Ex-Freund. Und dabei hatte ich gar nicht danach gefragt. Ich wollte nur klarer sehen. Aber plötzlich bekam ich ein Bild, was da geschehen ist und was wir da gemacht haben. Und das sind auch so Dinge, die würde in einem Klartraum nicht passieren. Also dass diese außersinnlichen, übersinnlichen Hellsinne, die man dort hat, auf dem Niveau, auch die Farben, die man dort sieht, die sind ja auf der Astralebene, da haben wir eine Wahrnehmungsmöglichkeit, die habe ich im Traum nicht. Da ist es eher so, wie ich es kenne. Also wie es auch hier ist, sage ich mal. Klar habe ich da ein paar Superkräfte, ich kann fliegen und solche Dinge, aber die Wahrnehmungen, zu denen ich in der Lage bin, die sind schon wirklich auch außergewöhnlich. Und halt auch dieses in der Akasha lesen, würde ich jetzt mal nennen, das ist, finde ich, auch sehr besonders. Dann, wie ist der Übergang? Das wäre der siebte Punkt von der Traum oder vom Traum ins Wachbewusstsein und vom Astralen ins Wachbewusstsein. Ich nehme sehr deutlich wahr, sowohl vom Wachen da hinein wie auch zurück, dass es so einen Minimoment der Schwärze gibt oder der Bewusstlosigkeit, die ich aber wahrnehmen kann, wenn ich aus dem Traum komme, wo ich so denke, so, oh, ach ja, jetzt bin ich wach. Wenn ich aber von der Astralebene zurückkomme, dann ist das übergangslos. Ich falle zurück in meinen Körper, ich fühle dieses Fallen, ich warte, bis die Schlafparalyse endet und ich kann aufstehen und komplett sofort mit jemandem reden. Da gibt es nicht dieses Ich wache auf. Und das war für mich auch einer der wichtigsten Indizien, bis hin, dass man dann auf der Rückkehr schon mal auch noch Vibrationssignale im Körper hatte, die ich mittlerweile leider nicht mehr habe. Die scheinen auch mit der Zeit bei einigen, die ich kenne, nachzulassen. Aber das sind für mich sehr, sehr starke Hinweise, dass es doch unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins gibt, sage ich mal so. Selbst wenn das Wort Ebene, wie wir schon sagten, so ein bisschen fehlleitend ist.
Ja, ganz sicher, weil Ebene impliziert flach, ne? Und es ist alles andere als flach. Es ist ja.
Ja, oder getrennt, Feld, ne? Eher, Etage 1, ne? Etage 2.
Das ist eigentlich. Wir sind einfach so
Farbspektren, weißt du? Du hast so 700 Nanometer, 701 und ab wann fängt denn Ultraviolett an? Keine Ahnung, also oder Infrarot, ne? Also das ist ja übergangslos, verhält es sich.
Genau. Genau, aber erstmal wow, das ist natürlich extrem viel Info, ne, und wertvolle Info vor allen Dingen. Das muss man erstmal, glaube ich, sacken lassen und auch vielleicht nochmal zurückspulen und sich das mal ganz in Ruhe anhören, ne, weil das sind alles sehr, sehr wertvolle Punkte. Auch ich frage mich gerade, weil du erzähltest, da ist dieser Unterschied im Aufwachen. Für mich ist das, ja, vielleicht beobachte ich das nicht genau genug. Aber bei mir ist es auch nicht unbedingt mal nachts, dass ich meine Astralreisen habe. Das kann auch tagsüber passieren und da habe ich gar nicht diesen Schlaf als Voraussetzung, sondern es ist tatsächlich mehr so, ich setze mich hin, ich muss mich nicht mal hinlegen, ne? Schließe die Augen und es ist manchmal so, als würde mich etwas raus, ja, nach hinten ziehen, irgendwo in einen Raum ziehen. Ich fühle einfach eine Resonanz, eine ganz starke, wo ich denke so, oh, vielleicht ist jetzt Zeit, ne? Vielleicht ist da jetzt etwas für mich zu erleben. Und wenn ich mir diesen Moment nehme, dann geschieht das einfach, ne? Und ich trenne mich hier von dem Datenstrom dieses Feldes, des physischen Feldes, so wie Thomas Campbell das jetzt ausdrücken würde, ne, und bin dann plötzlich an einem anderen Datenstrom angedockt und habe kein Körperbewusstsein mehr und kein Umgebungsbewusstsein mehr, sondern es ist komplett symptomfrei geschehen, ohne Vibration, ohne Geräusch, ohne diese klassischen Dinge, die man auch immer wieder hört und sieht. Aber ich habe auch Erfahrungen, wo tatsächlich diese ganz leichte Vibration passiert. Und bei mir ist es im Laufe der Jahre auch immer weniger deutlich geworden. Ich suche da nicht mehr danach. Ich wundere mich dann eher, wenn es tatsächlich kommt. Für mich ist dieser Einstieg deutlicher als das Rauskommen, muss ich sagen. Aber ich finde es jetzt interessant, was du erzählt hast. Ich werde das nochmal unter dem Aspekt auch betrachten, ob ich da für mich auch so eine Klarheit finden kann.
Ich finde,
du bist
das
ja extrem klar in deinen Wahrnehmungen. Ich bin hier total geflasht.
Und ja,
so, boah, das ist so. Also das echt ist so, cool. Ja. Und nicht nur das, du kannst es vor allen Dingen auch extrem gut in Worte fassen. Ne? Das sind ja, ist ja auch nochmal eine Qualität, die, oder ein Talent, sage ich mal, was nicht jeder hat.
Ja, danke schön. Ich finde es sehr beeindruckend, dass du die Erfahrung gemacht hast, nicht in so eine tiefe Trance oder Übergang zum Schlaf gehen zu müssen. Also ich brauche das noch. Ich kann das auch tagsüber tun, aber da bin ich ja auch wie in so einem Übergang, ne? Zwischen hier und dort. Also wahrscheinlich muss ich da erstmal irgendwelche Umklammerungen vom Alltag loslassen. Aber dass du das praktisch in so einem Wachzustand erlebst, ich glaube, da geht's auch hin. Und das macht mir sehr, sehr viel Mut, dass wir das alle erleben können. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist bei dir einfach so aufgetaucht oder hast du da irgendwelche Sachen für geübt?
Es hat einfach geklickt irgendwann. Also ich habe, mein Weg war ja sehr beschwerlich und ich habe mit diesen klassischen Austrittstechniken anfangs gearbeitet in Verbindung mit der Monroe-Methode und konnte mir selbst nicht einig werden, was ist jetzt der Weg? Übe ich jetzt das Phasing nach Monroe, was ja eigentlich auch nur, ja, es beschreibt ja im Prinzip nichts anderes als das, was ich gerade gesagt habe, nur ein anderes Vokabular, was Thomas Campbell nutzt. Wir gehen von einer Bewusstseinsphase in die andere. So hat Monroe das dann später erlebt. Der hat sich auch nicht mehr hingelegt und Kopfhörer aufgesetzt. Der saß in seinem schwarzen Ledersessel, hat die Augen zugemacht und hat sich einfach von diesem Datenstrom hier getrennt. Da war keine Anstrengung mehr dabei. Aber wenn du anfängst, mit Menschen zu arbeiten, dann ist es ganz schwierig, weil der Verstand und auch das Ego natürlich im Weg stehen und es nicht wahrhaben wollen, dass es auch leicht sein kann. Ne, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, dass wir gar nicht diesen Äther-Körper-Ausstieg brauchen, ne, der sehr beschwerlich sein kann. Das kann sehr spektakulär sein, denn wenn man es erlebt, dann ist das Ego natürlich befriedigt. Ne, wenn man es schafft, sich aus seinem physischen Körper herauszurollen oder an einem unsichtbaren Seil rauszuziehen. Aber was hat es für einen Wert am Ende? Ne, ich glaube, da war für mich so dieser Knackpunkt, als ich irgendwann gemerkt habe, ich verschwende einfach viel zu viel Zeit unter der Matratze. Was bei mir passiert ist, ich hatte das für mich schon fast perfektioniert, dass ich diese Rollbewegung mit der Ätherschicht, ne, das hat einfach wunderbar geklappt, aber ich konnte nicht navigieren. Ich bin dann einfach kleben geblieben und dann hing ich da und es war wie in einer Paralyse, es war eine Unbeweglichkeit da, nur mit einer anderen Perspektive und habe dann gedacht, das kann es ja nun auch nicht sein. Ne? Da hat mir dann das Verständnis auch der Körper später geholfen. Ich habe dann über die Theosophie festgestellt, dass ich von Anfang an eine sehr große Resonanz zu den unteren Mentalebenen hatte und eine sehr klare Wahrnehmung davon. Wahrscheinlich auch schon als Kind, weil ich bestimmte Dinge in Erinnerung hatte, die da reinfallen in dieses Spektrum. Und das bedeutet für mich, dass vielleicht mein Mentalkörper einfach ausgeprägter war, schon immer. Und aus was für einem Grund auch immer. Denn als ich anfing, mich mit dem Jenseits zu beschäftigen, dann fiel es mir plötzlich ganz leicht, in die Wahrnehmung zu kommen, ohne Austrittstechnik, ohne irgendwas anderes. Ne? Und ich merkte so, ich brauche da gar keinen Körper. Ne? Ich brauche diese ganze Energiekörpergeschichte überhaupt nicht. Heute weiß ich, der Mentalkörper ist natürlich sehr viel feinstofflicher als der Astralkörper, also auch eigentlich formlos, es sei denn, du gibst ihm ganz bewusst eine Form. Aber das fällt mir leicht, ne? Während es für mich schwierig ist, zum Beispiel in die niederen Astralebenen zu kommen. Mir haben jahrelang die Menschen immer erzählt von Dämonen und von schlimmen Sachen, auch was der Jürgen Ziewe in seinem Spektrum hat und in seinem wunderbaren Buch Elysium entschleiert. Ne? Das waren alles für mich Welten, wo ich komme da gar nicht hin. Ne? Das ist so, wie weit muss ich denn meine Energie drosseln? Und ich will jetzt hier nicht mein Ego auffahren und sagen, ich bin ein hochenergetisches Wesen. Es war vielmehr so, es war fast eine Verzweiflung. Ne, weil ich hab einfach nur so, vielleicht, wenn man es einordnen will, so ab der mittleren Astral eben, nein, wobei ich habe sehr schnell, muss ich jetzt sagen, auch die Menschen wahrgenommen, die nach ihrem physischen Tod noch in ihren Zyklen waren, ihrem Traumata, in ihrer Unbewusstheit. Aber das war nie mit dämonenhaften Geschichten oder höllenartigen Szenarien verbunden, sondern das war eher so wie diese Realität hier. Die habe ich in einem Szenario getroffen, auf einer Landstraße stehend oder unter einem Treppenabsatz oder wo auch immer sie gestorben sind. Das hat sich für mich meist immer so wiedergespiegelt, dass ich dann auch wusste, aha, da ist eine Todesursache auch mit drin in dieser Erfahrung. Aber dass es noch weiter reingehen kann in Gebiete, und das liegt vielleicht auch an der Monroe-Methode, weil die Fokus-Level irgendwie so komisch angeordnet sind, dass diese individuellen Höllen, wenn man so möchte, oder starken Glaubenssystem-Territorien, zu denen ja auch Gewalt zählen kann und sehr niedrig schwingende Energieformen, dass ich das einfach an anderer Stelle in meinem Geist vermutet habe.
Ja, es ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch wenig niedere astrale Ebenen erlebt, fast gar nicht. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich wirklich jetzt auch 30 Jahre mit mir gearbeitet habe und viele meiner dunklen eigenen Gefühle transformieren konnte und erlösen konnte. Und daher bin ich, glaube ich, ein recht sonniges, positives Gemüt und dementsprechend lande ich dann auch. Also das ist ja nicht das, dass man jetzt irgendwie der Tolle ist. Und ich glaube, der Jürgen Ziewe wurde geführt als Helfer in diese Ebenen. Also das habe ich mir noch nicht getraut, aber das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte mich auch zur Verfügung stellen, um zu helfen. Also ich habe die ersten zig Astralreisen natürlich Wünsche geäußert, was wissen wollen, was sehen wollen. Aber jetzt ist es immer mehr, dass ich sage, nee, führe mich dahin, wo es jetzt wichtig und richtig ist, wo ich lernen kann oder wo ich helfen kann, weil ich nicht mehr so dieses Gefühl habe, ich muss da was für mich erfahren. Also deswegen nutze ich das gerne für das Gesamte und das ist bei mir genau wie bei dir auch. Und mir fällt noch eine Sache habe ich eben vergessen zu sagen, man kann sich selber auch Symbole setzen. Ich habe mit meinem Unterbewusstsein mal ausgemacht, ich möchte auf meiner Handfläche möchte ich einen Punkt sehen, einen Leuchtpunkt. Und wenn der blau ist, ist es die Traumebene und wenn der lila ist, ist es die Astralebene. Und einmal, als ich das gecheckt habe, flackerte der zwischen blau und lila. Und daher weiß ich, dass es Übergangsbereiche gibt. Und das ist hochspannend. Das kann jeder auch für sich machen. Also es muss ja nicht so sein, wie ich es gemacht habe. Einfach ein System für sich zu setzen, wo man sagt, daran kann ich es unterscheiden, wo ich gerade bin. Und dann kann man sich, glaube ich, noch leichter navigieren an der Stelle. Und zum Navigieren noch vielleicht am Ende ganz wichtig. Da habe ich festgestellt, es reicht nicht zu sagen, ich möchte da und dahin, sondern ich muss das Gefühl mit hineinbringen. Und wenn es geht, auch noch ein Bild. Also wir praktisch die komplette Information zu dem Gesamten. Dann kommt man dahin und es ist nutzlos zu versuchen, den Weg dahin zu gehen oder zu fliegen. Ja. Selbst wenn es stabiler ist auf den astralen Ebenen, sind sie trotzdem alle auf einmal da. Es gibt ja auch in dem Moment keine Zeit. Also alle Zeiten sind an einem Ort irgendwie. Und deswegen kannst du überall landen, in jeder Zeit, an jedem Ort. Und deswegen ist es ganz gut, klar zu formulieren, wo man genau sein will, an welchem Zeitpunkt und bei wem und dass man das auch fühlen kann. Sonst kann man da sehr verloren gehen.
Ja, super, super spannend. Jetzt aber nochmal abschließend, wir nähern uns jetzt schon bald einer Stunde, aber Navigationsfähigkeit ist so ein Ding, ich glaube, das unterschätzen die meisten eben auch, ne? Weil jeder möchte eine außerkörperliche Erfahrung haben oder eine Astralreise machen. Aber und dann findet man sich vielleicht auch in einem Zustand des erweiterten Bewusstseins, ne, und hat aber keine Ahnung, was passiert denn hier, wo bin ich hier, es ist neblig oder es ist dunkel oder es sind Farben oder und das ist, glaube ich, auch so eine der größten Herausforderungen, diese Erwartungshaltung, die dahinter steht, ne, dass da sofort eine totale Klarheit ist, dass ich sofort Erlebnisse habe, die sezierbar sind, ne, die auch einen ganz konkreten Wert haben. Ne. Und da versuche ich dann auch immer zu vermitteln, zu sagen, es ist was anderes. Es ist eine Sache, so eine Erfahrung auszulösen, ne, und vielleicht auch über eine Technik oder über eine tiefe Einsicht etwas zu bewegen. Aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, sich dann zurechtzufinden, weil das ist nicht so wie hier, dass da Schilder stehen. Ne. Da geht's nach Hameln und da geht's nach Bad Reichenhall und es sind so und so viele Kilometer, wie du schon sagtest. Ne. Das ist alles, wir sind außerhalb von Zeit und Raum. Das ist alles eins. Ne. Es ist nur, es unterscheidet sich nur über die Frequenz. Na, ähnlich wie bei den Radiosendern, die sind ja auch, nur weil wir sie linear wahrnehmen auf unserem alten Radio, sind die ja nicht hintereinander, ne? Sondern die existieren alle zusammen, nur auf einer anderen Frequenz. Und ich muss ganz klar die Absicht treffen. Ich möchte jetzt 98,2, ne, weil da ist, weiß ich nicht, da sind die Nachrichten, oder ich möchte 106,4, weil da ist Popmusik. Und wenn ich das nicht vermag, dann lande ich unter Umständen genau dazwischen in so einem Rauschen. Ne, wo ich dann mehrere Frequenzen übereinander habe, und das, wo immer ich da bin, ist unbefriedigend, ist vielleicht auch störend, macht keinen Spaß, ne, produziert vielleicht sogar Angst. Aber es ist so ein Thema, was auch sehr, sehr komplex ist und nicht unterschätzt werden darf. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Klavier spielen kann jeder. Und ein Tschaikowski ist nicht jeder direkt. Also wird man vielleicht auch in einem Leben nicht sofort. Also dass da so ein bisschen Geduld auch ist, sich da weiterzuentwickeln, und dass das wirklich eine hohe Fertigkeit auf allen Ebenen geistig benötigt. Und eben nicht ist, ich steige auf mein Fahrrad und trete da mal rein, das kann jeder. Also Fahrradfahren kann jeder, aber die Frage ist, kannst du Loopings machen, kannst du Sprünge, kannst du das, kannst du nach da und da? Und das ist halt für mich das astrale Reisen. Das ist schon, ja, das ist schon sehr spannend, finde ich, in Bezug auf die Navigation, weil halt es komplett anders ist zu unserer hierigen Erfahrung. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ganz jetzt zum Abschluss noch eine Sache, weil wir damit eingestiegen sind. Warum ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Traum und Astralreise oder außerkörperliche Erfahrung, wie immer, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu unterscheiden, aber warum ist es wichtig?
Ich hatte das schon mal angeschnitten, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich möchte mich nicht selbst belügen, unterbewusst. Ne? Also ich könnte mir alle Szenarien in meinen Träumen zusammen fabulieren, unbewusst oder bewusst luzid, und habe aber keine wirkliche Information erhalten, sondern nur das, was ich mir wünsche, was ich mir ersehne, solche Dinge. Und wenn ich in den größeren Raum trete, aller Wesen, die dort sind, also das ist für mich so das allgemeine Universum, das andere ist das innere Universum für mich, dann kann ich zu anderen Informationen kommen. Und ich möchte ja wirklich in Kontakt zu anderen. Ich möchte ja nicht nur in mir selbst die ganze Zeit sein. Also es ist wunderschön, das zu können und das zu haben und sich damit zu beschäftigen. Und auch da gibt es ja Öffnungen. Das ist ja nicht ganz so abgetrennt. Aber für mich, wie ich schon sagte, macht es einen Unterschied, ob ich dich jetzt in meinem Traum treffe oder astral. Und das muss man einfach wissen, dass es da um eine echte Begegnung geht und nicht um eine Projektion von dir.
Liebe Svenja, ich habe noch 1000 Ideen über Dinge, über die wir sprechen können, und ich hoffe, wir tun das auch noch. Ich finde, das ist sehr, sehr bereichernd, mit dir zu reden. Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so deutlich und klar auszudrücken vermag und eben auch ähnliche Wahrnehmungen hat. Ich glaube, das ist für mich ist es auf jeden Fall sehr bereichernd. Ich würde das gerne nochmal fortsetzen, wenn du Bock drauf hast.
Sehr, sehr gerne, Oliver. Ich habe das auch so genossen, weil ich liebe deine unaufgeregte, geerdete, klare Art, mit der du über dieses Thema sprichst. Du bist da ein großer Toröffner, und ich habe mich so gefreut, mit dir zu sprechen, und das gerne, gerne können wir das wiederholen.
Ja, ich würde das gerne in gewisser Regelmäßigkeit sogar machen, ne? Weil das ist so ein breites Themenspektrum. Wir haben hier wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ne? Und ich glaube, vielleicht können wir uns auch gegenseitig noch inspirieren, ne? Und neue Impulse hier bringen. Vielleicht auch mal tatsächlich für so eine Mittwochsfolge. Es gibt immer Fragen, die ich nicht zu beantworten weiß, ne, wo ich gerne mal die Perspektive von jemand anderem auch da hätte, weil ich dann manchmal denke, wenn ich dann was erklärt habe, ist das denn jetzt so? Ne, oder ist es jetzt mein ganz limitiertes Selbst, was hier gesprochen hat? Ne? Ist auch nicht so einfach, ne, weil ich weiß nicht alles. Ne? Es ist einfach so. Ich kann nur meiner Intuition trauen oder auch schauen, was kommt auch an Input aus der geistigen Welt. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Unterstützung. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ist auch so ein Thema, was ich gerne mit dir mal anschneiden möchte. Vielleicht in der nächsten Folge dann. Wie sieht das aus mit Unterstützung? Wie nimmst du das wahr? Oder ist das Teil deiner Wahrnehmung?
Ist Teil meiner Wahrnehmung, aber ist ein großes Thema, genau.
Das können wir gerne weiterführen. Finde ich total super. Dann machen wir gleich mal Nägel mit Köpfen. Und an dieser Stelle sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht und unseren Zuschauerinnen sicherlich auch. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Ich mich auch. Tschüss.
Ciao.
Alles Gute.